Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in den Tag. Heute ist Montag, der 25. Januar. Es war kein einfaches Wochenende für Boris Johnson. Erst bekam er Widerspruch von Wissenschaftlern aus dem eigenen Land. Der Prime Minister hatte nämlich der Nation mitgeteilt, dass die neue Corona-Mutante B.1.1.7 sich nicht nur schneller verbreitet, sondern auch tödlicher sein könnte als die bisherige Variante. Starke Worte.
I must tell you this afternoon that we've been informed today that in addition to spreading more quickly, it also now appears that there is some evidence that the new variant, the variant that was first identified in London and the southeast, may be associated with a higher degree of mortality.
Das sorgte für Wirbel und auch für Kritik. Die medizinische Direktorin der Gesundheitsbehörde Public Health England, Yvonne Doyle, erklärte, es sei nicht vollständig klar, dass die Mutante tödlicher sei und es ist zu früh, das zu sagen. Jetzt steht Johnson als überhastet da. Gestern kam eine weitere Diskussion dazu, die Johnson nicht passen dürfte. Nicola Sturgeon ist First Minister of Scotland und sie sagte in der BBC, dass falls sie und ihre Partei die Wahlen in Schottland gewinnen, dann werde sie nochmal abstimmen lassen über eine Unabhängigkeit Schottlands von Großbritannien. Das gab es schon mal im Jahr 2014. Aber jetzt ist laut Umfrage eine Mehrheit der Schotten für einen Austritt.
He's frightened of democracy. The polls now show that a majority of people in Scotland want independence. If the SNP win the Scottish election in a few months' time on a proposition of giving the people that choice, then what Democrat could rightly stand in the way of that?
So
Boris Johnson clearly just fears the verdict and the will of the Scottish people.
Sturgeon's plan is clear. Im Dezember sagte sie, dass sie mit Schottland aus dem United Kingdom austreten will, um in die EU wieder einzutreten. Die britische Regierung müsste dem schottischen Referendum zustimmen. Sollte London das nicht tun, will Sturgeon vor Gericht kämpfen. Sie sagte in der BBC, es komme nicht darauf an, was sie oder Johnson wolle, sondern was das Volk will.
I want to have a legal referendum. That's what I'm going to seek the authority of the Scottish people for in May. And if they give me that authority, that's what I intend to do. Have a legal referendum to give people in Scotland the right to choose. That's democracy. It's not about what I want or about what Boris Johnson wants. It's about what the people of Scotland want.
Fazit: Boris Johnson ist gleich doppelt gefordert in diesem Jahr. Er muss zeigen, dass er zwei Dinge eindämmen kann. Das Virus und die Abspaltungsfantasien der Schotten. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Rainer Holznagel ist Präsident des Steuerzahlerbundes und er spricht mit Gabor Steingart über das große Schuldenmachen des Staates in der Corona-Krise.
Ich sehe eben auch sehr viele Investitionen, die A, nichts mit Corona zu tun haben und B, unter normalen Bedingungen nie finanziert worden wären.
Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski erklärt uns, warum das eine sehr wichtige Woche an der Wall Street wird. Wir lernen, warum aktuell viel Grenzverkehr herrscht zwischen Deutschland und Luxemburg. Und wir hören Bernie Sanders, wie er sich freut, mit 79 Jahren nochmal Internetstar zu werden. Die Corona-Pandemie greift in alle Lebensbereiche ein. In die Gesundheit des Einzelnen, in das soziale Gefüge unserer Gesellschaft und in die Zukunft. Vor allem, was die Finanzen des Staates angeht. Die Staatsverschuldung steigt und steigt und steigt. Den Bund der Steuerzahler lässt das nicht mehr ruhig schlafen. Der wurde nach Kriegsende als gemeinnütziger Verein gegründet und sein Ziel ist es, die Senkung von Steuern und Abgaben zu fördern. Denn die Staatsschulden von heute sind die Steuererhöhung von morgen. Und wenn es dumm läuft, entfacht diese Verschuldung eine allgemeine Inflation. Gabor Steingart hat darüber mit Rainer Holznagel gesprochen, Präsident beim Bund der Steuerzahler.
Einen schönen guten Morgen, Rainer Holznagel.
Guten Morgen, ich grüße Sie.
Sie sind der Präsident des Steuerzahlerbundes und deswegen frage ich Sie als allererstes, ist das, was wir jetzt sehen an Aufbau von Staatsverschuldung, ist das für Sie eine Nothilfe in Zeiten der Pandemie oder erleben wir den enthemmten Staat?
Wenn wir das ein Jahr zurückspulen im März, dann ist es auf jeden Fall eine erste Hilfe, die auch wichtig war, auch als Signal wichtig war. Aber im Laufe der Zeit sehen wir, dass viel Hilfe zwar versprochen wurde, aber teilweise wenig ankommt. Und oftmals ist diese Hilfe auch umgemünzt worden in Ausgaben, die nicht unbedingt mit Corona etwas zu tun haben.
Die Staatsverschuldung in Deutschland bewegt sich jetzt bei 2,2 Billionen Euro in etwa.
Ja.
Wie viel ist durch die Pandemie dazugekommen?
Na, im letzten Jahr können wir sagen, so 300, 320 Milliarden Euro Neuverschuldung des Bundes. Die Länder haben natürlich auch neue Schulden aufgenommen. In diesem Jahr ist wahrscheinlich die gleiche Höhe nochmal fällig. Wir müssen noch dazu sehen, dass die Sozialversicherungsträger natürlich Schulden machen, dass auch viele andere staatliche Instanzen Schulden machen, beispielsweise die Bahn. Aber die Endabrechnung wird kommen und dann werden wir sehen, dass diese Pandemie ein Schuldentreiber war, den wir so in der Historie noch nie gekannt haben.
Wenn wir weltweit schauen, dann liegt Japan ganz weit vorn mit einer Staatsschuldenquote von fast 300% gemessen am Sozialprodukt. Die Amerikaner mit doch immerhin fast 130%. Da stehen wir mit unseren 70 immer noch so moderat da. Wie kommt das eigentlich?
Das sind zwei Sachen. Wolfgang Schäuble hat angefangen mit der schwarzen Null. Olaf Scholz hat sie auch fortgeführt, hat dann die Krise gesehen und hat völlig umgeschwungen. Aber grundsätzlich ist es so, dass der deutsche Staat in den letzten Jahren gut gewirtschaftet hat und deswegen eine niedrigere Schuldenstandsquote hat als Partner in Europa. Wichtig ist nur, was passiert mit den Schulden? Die Schuldenstandsquote ist ein wichtiger Indikator, aber es macht keinen Sinn, wenn wir Schulden aufnehmen, die am Ende verfliehen und letzten Endes gar nicht zum Wirtschaftswachstum beitragen. Und deswegen ist die Frage, sind die Schulden gut angelegt? Die wird zurzeit schlecht beantwortet.
Ein Gutteil der Gelder geht in die Konsumption, das heißt erstmal in das Kurzarbeitergeld beispielsweise, wobei das ja aus den Sozialkassen finanziert wird, aber auch dort auf Pump. Zählt dieses Pump aus den Sozialkassen eigentlich mit dazu für Sie?
Ja, auf jeden Fall. Es sind letzten Endes ja auch Mittel, die die Steuer- und Beitragszahler begleichen müssen. Derzeit ist es so, dass der Bund auch große Darlehen für die Bundesanstalt für Arbeit bereitstellt. Olaf Scholz hat schon gesagt, dass er die umwandeln will in Zuschüsse. Das heißt, die BA muss diese Darlehen nicht mehr zurückzahlen. Insofern bleibt es beim Steuerzahler hängen.
Das heißt, der Sozialstaat war auf diesen Fall auch nicht vorbereitet. Man darf sich das nicht so vorstellen, dass bei Rente, Gesundheit, Kranken- und Pflegeversicherung im Keller große Geldbeträge gebunkert werden, die jetzt ausgereicht hätten.
Doch, das war tatsächlich so. Insofern hatten wir eine gute Ausgangslage. Die BA hatte eine riesengroße Rücklage von über 20 Milliarden Euro. Deswegen hatte man gute Chancen, dieses Geld auch schnell auszugeben. Aber diese Rücklage ist aufgebraucht und wir haben das Kurzarbeitergeld verlängert. Das hat gute Gründe. Ich hätte mir zwar einen kürzeren Horizont gewünscht, aber gleichwohl, das Kurzarbeitergeld ist eine der größten und teuersten, aber auch hilfreichsten Maßnahmen, die wir in der Pandemie haben.
Aber jetzt ist der Sozialstaat dann auch auf Pump gestaltet, auf Reservetank?
Jetzt müssen wir umschalten. Der Reservetank ist teilweise auch ausgeleert und wir müssen zuschießen. Die Steuerzahler müssen hier sehr viel bereitstellen. Der Bund verschuldet sich deshalb und insofern müssen wir langsam auch eine Diskussion führen, wie es weitergeht. Die Rentenversicherung, die Bundesanstalt für Arbeit und aber auch die Krankenversicherung haben gigantische Kosten, die auf uns zukommen. Das muss alles finanziert werden. In der Politik nehme ich aber eher eine Diskussion wahr, wie wir noch mehr den Sozialstaat ausbauen und wo wir noch an vielen Ecken und Enden draufsatteln können, als dass wir wirklich klar und wahrhaftig mal die Zahlen auf den Tisch packen und sagen, das kann so nicht mehr weitergehen.
Ich meine, es ist Ihr Job als Präsident des Bundes der deutschen Steuerzahler, auf die Sparsamkeit des Staates zu achten. Aber erblicken Sie irgendwo auch sinnvolle Investitionen, vielleicht irgendwas, was in dieser Pandemie, ich sag mal, in Richtung Zukunft weisen könnte?
Natürlich, also das Geld ist ja nicht verloren und auch die Bundesverwaltung, sie investieren gerade tatsächlich in EDV, in Hardware, damit Homeoffice realisiert werden kann, damit Digitalisierungsstrategien realisiert werden können. Also es gibt sehr viele sinnvolle Maßnahmen, die jetzt auch einen Schub bekommen haben. Ich glaube auch, dass viele Verwaltungsmenschen, ich will sie mir so nennen, gemerkt haben, dass Digitalisierung tatsächlich etwas mit modernem Leben und auch Zukunft und Wichtigkeit zu tun hat. Aber ich sehe eben auch sehr viele Investitionen, die A, nichts mit Corona zu tun haben und B, unter normalen Bedingungen nie finanziert worden wären.
Als da wären, nennen Sie ein paar Beispiele von Dingen, die jetzt ausgegeben werden, wo Sie sagen, das ist Absurdistan.
Also beispielsweise, und das ist unter Corona-Hilfe deklariert, wir investieren 500.000 Euro, damit die Filmförderung digital beantragt werden kann. Also die Filmförderung als solches ist schon hoch, aber jetzt digital.
Es werden ja gar keine Filme gezeigt.
Beispielsweise, das ist das Widersinnige. Aber hier kehrt man Geld aus. Viel wichtiger finde ich auch, die Bundeswehr bekommt 100 Millionen Euro, damit sie ihre Liegenschaften digitalisieren kann. Sie bekommt aber auch 80 Millionen Euro, damit sie endlich Munition kaufen kann. Auch das hat etwas mit Corona-Hilfe zu tun. Für die Bundesregierung, für mich nicht. Und es gibt eben ein Sammelsurium von ganz vielen Ausgaben, wo ich nicht erkennen kann, dass das jetzt wirklich in der Pandemie hilft, sondern das sind Ausgaben, die hat man eben aus dem Hut gezaubert, die werden uns als Hilfe deklariert. Am Ende treiben sie nur die Verschuldung hoch.
Was eine Firma in einer solchen Situation, in einer Notlage ja tun würde, ist einerseits das gegebene Maß an Ausgaben zu tätigen und gleichzeitig aber versuchen zu sparen. Tut der Staat das? Ich meine, Hans Eichel, erinnern wir beide, der hat das getan. Was tut der heutige Finanzminister eigentlich? Spart er parallel gegen seine eigene Verschuldung an?
Wir sparen seit Jahren nicht. Das wird zwar immer wieder gesagt, der Staat hätte sich kaputt gespart. Ich kann das so nicht sehen. Es gibt vielleicht zu wenig Investitionen an der einen oder anderen Stelle. Aber seit Jahren haben wir Haushaltsansätze, die sind höher als die Vorgängerhaushalte. Und gerade in der jetzigen Situation hätte ich mir durchaus einen Rasenmäher gewünscht, der den Rasen kurz und knapp hält. Wir brauchen ja nicht über englischen Rasen sprechen, aber eine gewisse Zielvorstellung für jedes Ministerium, sagen wir mal 2% gemessen am Gesamtbudget müssen eingespart werden, wäre eine gute und wichtige Information gewesen. Und ich glaube, es passt eben auch in die Lebensrealität. Ich kann nicht solche Krise meistern, indem ich mich hinstelle und sage, noch schneller, noch weiter, noch größer, noch mehr ausgeben. Ich muss auch demonstrieren, dass ich Mittel, die ich jetzt so nicht einsetzen kann, die wir uns auch wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr so leisten können, die muss ich einfach wegstreichen. Das gehört dazu, das müssen viele Bürgerinnen und Bürger, das müssen viele Unternehmen in dieser Krise. Deswegen muss der Staat eigentlich an dieser Stelle wacker vorangehen.
Aber das Gegenteil scheint mir richtig zu sein. Das Bundeskanzleramt beispielsweise soll in seiner Grundfläche verdoppelt werden. Wenn Donald Trump sich das getraut hätte, das Weiße Haus zu verdoppeln, wäre das eine Weltnachricht gewesen. Hier läuft das so durch. Warum werden selbst solche Vorhaben nicht gestoppt oder zumindest gestreckt? Oder sagen Sie, das ist hier einfach gar nicht vorgesehen?
Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir so ein bisschen den Bezug zu den Größenordnungen verloren haben. Manche Ausgaben sind gigantisch hoch und stehen nicht in einem vernünftigen Äquivalent. Wir brauchen hier eine bessere Ausgabenkultur. Wir müssen besser investieren. Nicht jede Investition ist auch eine Investition für die Zukunft, oftmals nur für die Gegenwart. Manchmal sind noch nicht mal die Unterhaltungskosten mit einkalkuliert. Deswegen glaube ich, brauchen wir eine andere Diskussion. Und vor allen Dingen, wenn Investitionen ausschließlich über Schulden getätigt werden, dann sind sie auf wackeligen Füßen gebaut.
Ist denn Olaf Scholz, der ja jetzt immerhin antritt als Kanzlerkandidat seiner Partei, ist das aus Ihrer Sicht fachlich gesprochen ein guter Finanzminister?
Ich glaube, Olaf Scholz hat gut vorgelegt. Er hat in der Zeit, wo es auch einfach war, die schwarze Null verteidigt. Er hat dann beherzt reagiert. Was ich bei ihm völlig vermisse, das ist das Sparen in der Krise.
Das Gegensteuern.
Genau, dieses Prioritäten setzen. Und in der Steuerpolitik trennen uns natürlich viele Themen. Ich will nur den Solidaritätszuschlag beschreiben. Ich hätte mir gewünscht, dass anstatt die Mehrwertsteuersenkung der vollständige Abbau des Solidaritätszuschlages gekommen wäre. Ich glaube, das wäre ein besserer Impuls auch für die Wirtschaft gewesen.
Wir haben darüber gesprochen, dass wir weltweit noch zu den fast Musterknaben trotz alledem gehören. Aber was braut sich da zusammen? Aus Sicht des Sparers ergibt sich ja hier womöglich ein Gewittergebirge, das sich in Inflation entladen könnte, es derzeit aber nicht tut. Wie kommt es dazu, dass trotz dieser Geldmengenexpansion die Inflation doch erkennbar nicht eingetreten ist bislang?
Darüber debattieren sehr viele Wirtschaftsweisen und Fachleute und Politiker. Fakt ist, dass die Niedrigzinspolitik eines der größten Entschuldungsprogramme für alle Staaten, gerade in Europa, ist. Die Bundesrepublik Deutschland profitiert extrem davon. Wer sich Bundesschulden zulegt, muss draufzahlen. Wir haben im letzten Jahr, oder der Bund hat im letzten Jahr mit seinen Bundesschulden tatsächlich 7 Milliarden Euro Geld verdient. Das ist eine völlig paradoxe Situation, die nicht widerspiegelt, wie eigentlich die Gefahr real besteht. Denn die Schulden müssen irgendwann mal beglichen werden und irgendwann mal wird der Zins auch steigen. Aber die andere Sache ist eben, alles das, was wir jetzt finanzieren, finanzieren wir zum großen Teil mit Schulden. Das ist nicht gesund. Wir müssen gerade im konsumtiven Bereich einfach die permanenten Einnahmen im Blick haben. Und deswegen brauchen wir auch eine Rückkehr von dieser Verschuldung. Und ich bin ein Fan der Schuldenbremse. Sie muss schnell wiederhergestellt werden.
Aber das heißt ja, die Negativzins, die dem Bund hier diese Einnahmen, Sie haben 7 Milliarden genannt, beschert, diese Negativzinsen schützen den Staat in gewisser Weise davor, dass die Schulden noch steiler ansteigen. Sie verschaffen ihm Linderung.
Ja, der Staat ist der Profiteur, aber wir sind die Verlierer.
Die Sparer.
Na, selbstverständlich. Einer muss diese 7 Milliarden ja bezahlen. Und das sind im größten Teil die Sparer. Das sind diejenigen, die auch privat vorsorgen, die im Alter auf eine Rendite hoffen. All diese Erwartungen werden nicht sozusagen gedeckt. Insofern haben wir auch später noch ein böses Erwachen, dass viele Versicherungsprodukte einfach nicht mehr das abwerfen werden, was sie versprochen haben. Und insofern ist das ja keine Milchmädchenrechnung. Einer muss bezahlen. Und in der derzeitigen Situation sind das die Steuerzahler und die Sparer.
Vielen Dank, Rainer Holznagel, für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und was, Chelsea, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Da will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn den Verkauf von Corona-Selbsttests über Apotheken zulassen. Wir sollen also offensichtlich in Zukunft auch selbst überprüfen, ob wir uns mit dem Virus infiziert haben können. Mehr weiß dazu Gordon Rapinski, der stellvertretende Chefredakteur von The Pioneer. Guten Morgen, Gordon.
Guten Morgen, Chelsea. Also das Wichtigste erstmal vorweg. Natürlich wird es auch weiter und in Zukunft Testzentren und Arztpraxen und Krankenhäuser geben, die Corona-Tests durchführen. Aber uns im Hauptstadtteam von The Pioneer liegt nun eine Verordnung aus dem Gesundheitsministerium vor. Und die ist spannend. Sie besagt nämlich tatsächlich, dass fortan auch Privatpersonen testen werden.
Wie soll das Ganze gehen?
Ja, es geht ja um Antigentests. Die sind verhältnismäßig unkompliziert durchführbar. Das bedarf also im Prinzip lediglich dieses berühmten Wattestäbchens und dann wird eine Probe auf einen Teststreifen geträufelt. Und das, wie gesagt, werden dann fortan nicht mehr nur Ärzte machen, sondern man kann sich das, nachdem die Tests zertifiziert wurden, auch in der Apotheke kaufen und dann braucht es eben nur eine gute Anleitung, eine gute Beilage wie ein Medikament und dann kann man es selber machen.
Und ab wann soll das Ganze jetzt losgehen?
Ein Datum steht in der Verordnung nicht, aber alles das, was aus dem Gesundheitsministerium zum Thema Corona kommt, geht normalerweise innerhalb von ein paar Tagen los. Dann kommt der Zertifizierungsprozess und dann werden die Tests in der Apotheke landen. Also wahrscheinlich wird es noch ein paar Wochen dauern, aber so die Hoffnung des Gesundheitsministers, dann kann tatsächlich die Pandemie schneller eingedämmt werden, weil eben auch Privatpersonen mithelfen können.
Und wer mehr wissen will, liest heute euer Newsletter Hauptstadt Das Briefing auf thepioneer.de. Danke, Gordon.
Danke, Chelsea.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
An der Wall Street startet eine Blockbuster-Earnings-Woche. Darüber spreche ich mit unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski in New York. Guten Morgen, Sophie.
Hi, guten Morgen aus New York.
Sophie, die großen Lieblinge der Anleger melden ihre Zahlen. Sag uns, wer ist alles dabei diese Woche und wie sind die Erwartungen der Investoren?
Also es wird super spannend. Fast ein Viertel der im S&P 500 gelisteten Unternehmen werden eben berichten, wie das Quartal gelaufen ist, das vergangene. Unter anderem Schwergewichte wie Apple. Und bei denen wird natürlich interessant, wie viel Geräte sie in der Weihnachtszeit verkauft haben, also wie das Weihnachtsgeschäft gelaufen ist. Microsoft wird ebenfalls melden, nachdem ja gerade erst bekannt wurde, dass sie mit GM-Partnern in Sachen selbstfahrende Autos und berichten werden auch Caterpillar und GE, General Electric. Und wir werden von Flugzeugbauer Boeing hören. Da dürften die Schmerzen der Pandemie immer noch nicht überstanden sein natürlich, also da sind die Erwartungen nicht zu hoch. Und bei Tesla wird spannend, ob ihre Ergebnisse den horrenden Aktienpreis rechtfertigen können. Die Erwartungen sind hier ziemlich hoch. Also, du siehst, wir haben ganz unterschiedliche Sektoren und Branchen und die Ergebnisse werden eben auch sehr breit gestreut ausfallen auf einer Skala sozusagen von schlecht bis eben sehr gut.
Und was geht eigentlich gar nicht?
Dass ganz Deutschland nicht zum Friseur gehen kann, weil wegen Corona alles zu ist, außer jenen, die an der Grenze zu Luxemburg leben. Weil in dem kleinen Land die Friseure offen haben, kommen Männer und Frauen aus Städten wie Trier, Köln und Bonn als Haarschneidetouristen. So berichtet diese Friseurin in Luxemburg beim Sender NTV, wer da so kommt aus Deutschland.
Wo Kunden dann denken, okay, wir gucken uns ein YouTube-Video an und das kriegen wir auch alleine hin, die dann aber dann noch schnell eines Besseren belehrt werden. Ja, also Färbeunfälle haben wir schon viele.
Das freut die deutschen Kunden und die luxemburgischen Coiffeure. Den deutschen Friseuren, die seit Wochen geschlossen haben müssen, denen stehen bei solchen Nachrichten garantiert die Haare zu Berge.
Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
dass Bernie Sanders ganz, ganz lässig damit umgeht, dass die ganze Welt verrückt nach seinen Handschuhen ist. Bei der Amtseinführung von Joe Biden wurde der Senator aus Vermont fotografiert, wie er ein wenig schläfrig, dick eingemummelt im Parker und mit riesigen Fäustlingen der Veranstaltung folgt. Vielleicht ist es das Bild, was von der Inauguration bleiben wird. Nicht viel später wurde es ein Meme, ein viraler Hit im Netz. Und Bernie wurde visuell überall hineinmutiert. Man sah ihn in seinem winterlichen Look auf dem Sgt. Pepper-Cover der Beatles, neben Forrest Gump auf der Bank und auf dem Thron von Game of Thrones. Und er selber hätte sich niemals vorstellen können, was für einen weltweiten Internettrend das verursacht, sagte er in einem TV-Interview.
Not at all. I was just sitting there trying to keep warm, trying to pay attention to what was going on.
Und er erzählte auch, dass er die Handschuhe vor 5 Jahren geschenkt bekommen hatte.
The woman who made the mittens lives in Essex Junction, Vermont. She is a school teacher and is a very, very nice person. And she has been somewhat overwhelmed by the kind of attention that is being shown to her mittens.
Jen Ellis heißt die Lehrerin aus Vermont, die nebenbei Handschuhe strickt. Und sie konnte ihren Augen nicht trauen, als sie plötzlich ihre Fäustlinge im Fernsehen sah. Aber sie sah darin auch direkt eine Botschaft.
You know, a little shout out to Vermont, a shout out to ordinary people who get up every day and might have cold hands and put on a pair of mittens, right? That's who we are.
Ordinary people, ganz normale Menschen. Und genauso bodenständig und sympathisch klang Bernie Sanders in einem Interview. Dort hat er gesagt, wissen Sie, in Vermont ziehen wir uns warm an. Wir kennen die Kälte und kümmern uns nicht so um tolle Mode. Wir wollen warm bleiben und das habe ich an diesem Tag gemacht.
Getting older, and all this snow's trying to get me down. There's a fire in the corner, slowly dying away. Sometimes I just don't feel like going on. Yet I know it's more than worth the waiting for another chance to see the summer sun.
Ich wünsche Ihnen eine tolle Woche mit beiden Füßen fest auf dem Boden. Mein Name ist Chelsea Speaker. Morgen früh ist Gabor Steingart wieder für Sie da. Same time, same place.
Oh,